Ja, wollen wir uns gerade sammeln und das Wort Gottes einfach gleich aufnehmen können. Nicht mein Wort, sondern das, was Gott zu deinem Inneren sagen möchte, dass du das hörst. Mit deinem inneren Ohr, nicht nur da, sondern hier mit dem Herzen. Herr Jesus, wir öffnen uns heute Morgen als Gemeinschaft. Herr, deine Wahrheit ist größer als unsere Logik. Und so wollen wir dein Wort aufnehmen, als von dir zu uns gesagt, in unsere Situation und für unseren Lebensalltag, damit Frucht entsteht, befreiende Wahrheit und auch Liebe sich vermehrt im Umgang miteinander. Amen. Gut, ich freue mich sehr, dass du da bist, um das Wort Gottes einmal zu hören und ja, wahrzunehmen, worauf kommt es an. Ich spreche heute Morgen zum Thema Beziehungen. Und da ist führend der Text aus Epheser 5 und das ist von Paulus. Wer hat die letzten 2 Jahre Führerschein gemacht? Na, keiner. Doch, so halb. Ja, aber das finde ich schon, ja, interessant. Was kostet so ein Autoführerschein heute? Ja, ne? Hast du mal so eine Nummer irgendwie? Nicht unter 1.000. Ja, 1,5. Ich hätte mal gedacht, 2.000. Ja, so muss man wahrscheinlich damit rechnen. Dann wird es noch teurer. Ja, natürlich. Ja, gut. Wer ist oder war verheiratet? Ist oder war verheiratet? Ja. Ja. Was hat da der Führerschein gekostet? 220. Du musst es. Also, ja, ich meine, ganz oft gehen wir so ins Leben rein und sagen, ja, Beziehungen, das können wir alle, aber Führerschein, ja, da ist es wichtig, dass man gut informiert ist und eingewiesen ist, wie man denn ein Auto und den Mitmensch im Straßenverkehr behandelt. Und dafür geben wir relativ viel Geld aus, aber eher, das kann jeder so. Und da, glaube ich, ist in unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung ein Stück schon ein Missverhältnis. Und wenn wir uns überlegen, der deutsche Text, bis dass der Tod uns scheidet, da könnte es sein, dass man doch etwas mehr investieren sollte als für einen Führerschein. Weil das hat ja eine Dimension, die ist weit, weit größer. Ja, gut. Wer war schon mal verliebt? Ja. Naja, ihr kennt nicht die nächste Frage. War es schwierig, sich zu verlieben? Hattest du eine Liste, die du abgearbeitet hast? Umgesetzt in mehreren Schritten und zack, warst du verliebt. Ja? Irgendwie. Also das geht von allein. Dafür brauchen wir keinen Führerschein. Ne? Da brauchen wir auch normalerweise keine Liste für. Das läuft irgendwie über die Optik, über die Ohren, über irgendetwas, was man auch nicht sehen kann. Aber die anderen sehen das dann auch. Da funkt es. Ganz faszinierend. Aber so läuft das, ja. Man kann sich in einen Fernsehstar verlieben, vielleicht, das geschieht ja ganz oft in jungen Jahren oder einem Sänger aus einer Band oder sonst irgendwo etwas, was wir da sehen. Und in meiner Jugendzeit hingen da viele Poster in den Kinderzimmern von so Menschen, wo man so fasziniert war. Ja. Und heute möchte ich euch reinnehmen mit in das Thema Liebe, die prickelt, Liebe, die trägt. Und ja, ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema und ich habe viel geforscht, um auch dem Text wirklich näher zu kommen, was das für uns bedeutet und was es damals bedeutet hat, als der Paulus das an die Gemeinde in Ephesus, der heutigen Türkei, geschrieben hat. Ja? Und es wird spannend und vielleicht auch unangenehm zunächst mal von manchen Begriffen, die ich heute verwende. Aber ich hoffe, du bleibst noch bis zum Schluss. Wie geht Liebe in der Ehe oder in der Partnerschaft? Wie bleibt Liebe lebendig? Es gibt verschiedene Arten von Ehe. Da gibt es die Wohngemeinschaft. So kann man eine Ehe führen. Da gibt es auch die Arbeitsgemeinschaft. Es gibt auch die Konkurrenzgemeinschaft. Jeder macht so sein Ding und wer ist besser? Dann gibt es auch eine Zielgemeinschaft. Wir wollen Ziele erreichen. Dann gibt es auch eine besser als Alleingemeinschaft. Oder die Wochenendehe, Lebensabschnittsehe. Es gibt so viel. Und ich starte ja mit einem Vers aus Epheser 5, Vers 21. Und für die, die neu in der Bibel lesen, kann ich dir nur sagen, ja, das wird herausfordernd jetzt im ersten Moment. Und ich hoffe, du erträgst es, Begrifflichkeiten heute Morgen zu hören, die vielleicht ja ganz herausfordernd sind und gar nicht mehr zum Sprachschatz heute gehören. Aber schauen wir uns das vielleicht an. Der Paulus beginnt diesen Abschnitt mit diesem Satz: Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Das ist noch ein Text, den schreibt er an alle in die Gemeinde von Ephesus. Damit sind wir noch gar nicht beim Thema Ehe angekommen. Und er sagt, ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Unterordnung, dieser Begriff. Welche Gefühle tauchen bei dir auf, wenn du diesen Begriff hörst? Unterordnung. Fühlt jemand was? Wie fühlt sich das an? Nicht gut. Ja. Bedrückend. Nicht befreiend, ne? Ja, ist ja wichtig. Erstmal einfach, wie gehen wir an so einen Text ran? Runter, untergebuttert zu werden, das, ja, die Angst, ne? Da kommen Ängste hoch, ja? Was gibt es sonst Gefühle? Wie bitte? Demut. Druck, ja. Ja, genau. Und da sagt man, nee, will ich nicht. So. Du siehst das anders. Ja. Ja, auch ein Aspekt. Ja, Kontrollverlust. Ja, aber auch manchmal beruhigend. Habe ich nichts mit zu tun. Ja. Unfrei, ja. Ja, wir Deutschen haben ja eh unsere Geschichte zum Thema Autoritäten und Machtmissbrauch. Und wir haben alle schon gemerkt, gefühlt, gesehen, je älter wir werden, umso mehr, dass manche gerade diesen Begriff oder diese Begrifflichkeit benutzen, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen, um das zu durchzusetzen. Und so benutzt man auch immer wieder Bibeltexte. Der gehorsame Mensch oder der wohlwollende Mensch ist am Ende der Dumme. Aber was wird denn hier vom Text gemeint? Unterordnung. Ich gebe euch mal einige Gedanken mit und wir werden bei diesem Begriff ein bisschen noch verweilen. Einfügen in eine Ordnung, in Ehrfurcht vor Gott. Hier wird nichts gesagt von Untertan. Hier wird nur etwas von Ordnung gesagt und nichts von Gehorsam. Einfügen in eine Ordnung. Ich sah gestern die Mauersteine von so einer Trennwand bei uns. Ja, die Steine sind eingefügt. Und gut, wenn sie gut eingefügt sind, dann haben wir eine ganz ordentliche Wand. Ja, was heißt das? Nicht mehr nur meine Interessen bestimmen, sondern ich bin bereit, die Bedürfnisse des anderen höher zu achten als meine. Jetzt stellt euch mal was vor. Stellt euch vor, in der Gemeinde ist das so, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und das macht jeder. Und im Geist Gottes würde so miteinander gelebt. Wer möchte zu einer solchen Gemeinde gehören? Viele. Aber du gehörst ja schon dazu. Es geschieht also immer freiwillig und wir haben es ein Stück in der Hand. Vielleicht hilft uns ein Bild, vielleicht helfen uns folgende Bilder. Stell dir vor, du bist auf einem Schiff unterwegs, auf einem kleinen Schiff. 5 Leute, 3 Leute, 6 Leute. Und du lässt nochmal diesen Text auf dich wirken. Ordnet euch einander unter. Vielleicht bist du in den Bergen unterwegs. Und du lässt diesen Text nochmal auf dich wirken. Oder du bist am Rechner unterwegs als User und lässt mal diesen Text auf dich wirken. Könnte Unterordnung auch positive Aspekte haben? Und ich dachte, vielleicht sammeln wir das gerade mal. Anja, wirst du mal eben aufschreiben? Welche positive Wirkung mag Unterordnung haben? Schaut mal auf die Bilder und nehmt mal wahr, welche positive Wirkung kann Unterordnung einfügen in eine Ordnung haben?
Sicherheit.
Sicherheit. Ja. Ja, in den Bergen auch, ne? Du kommst schneller ans Ziel. Da weiß jemand Bescheid. Der am besten Bescheid weiß, ja, auf den hören wir. Ja? Dir wird geholfen, ja. Wenn ich jetzt hier in Richtung IT denke, dann macht das Sinn, nicht einfach wild rumzuklicken, sondern sich daran zu orientieren, wo jemand Ahnung hat und sagt, weißt du, so geht das mit dem Programm. Mhm. Ja, ich kann was lernen. Ja. gemeinsam geht es besser. Ja? Ja, die Abläufe, die dann angewiesen werden, helfen, das Ziel zu erreichen. Ja, genau, Entspannung. Also so ein Bergführer, der Ahnung hat, ja, das ist schon gut, ne? Das ist schon entspannt. Ja, 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 genau. Ja, die Gemeinschaft wird gestärkt, ne? Es entsteht einfach dieses Wir, dieses Miteinander.
Und ich werde herausgefordert, weil wenn es nach mir gehen würde, würde ich vielleicht nicht so weit gehen wie der Bergführer, also schon schnell schlapp machen.
Ja. Genau, ich komme an meine Grenzen und werde auch ein Stück gedehnt über meine persönliche Grenze hinaus, ohne fallen gelassen zu werden oder über Bord zu gehen. Ja. Ja, es entsteht Vertrauen und Vertrauen ist das Schmiermittel für jede Beziehung. Baue ein gutes Team mit totalem Misstrauen auf. Nicht möglich. Es geht nur mit Vertrauen. Zwischen uns Menschen, auch heute Morgen, wie du zuhörst, ist eine Frage von Vertrauen. Und das verschenken wir nicht einfach so mit Recht, weil es macht Sinn, dass wir wachsam sind und gucken, wohin soll ich hier gebracht werden. Ja, das ist herausfordernd. Dankeschön. Ja, lassen wir das mal auf uns wirken. Die Absicht Gottes ist Freiheit, ein Miteinander in Liebe und das Erreichen, dass wir vielleicht mit dem Boot gesprochen, am Ziel ankommen, im Hafen ankommen. Und wenn ich so manche Familien sehe, auch uns, dann ist das so ein Stück auch, wenn wir durchs Leben segeln, wie auf einem kleinen Boot. Auch wenn man nur zu zweit ist oder auch allein. Du segelst so durchs Leben. Gut ist, wenn wir uns aufeinander verlassen können und wenn nicht jeder Satz zu einer endlosen Diskussion führt, ob wir jetzt das Segel setzen oder nicht und ob wir ein bisschen mehr rechts oder links fahren, sondern man macht es einfach. Das kann richtig helfen. Und dazu braucht es eine innere Bereitschaft und Fähigkeit. Und das ist vielleicht für manche herausfordernd. Und in unserer Zeit und unserer individualistischen Gesellschaft ist dieses Bild ein Stück, wie ich empfinde, verloren gegangen. Ja. Jetzt sagt der Paulus nicht, achtet einander höher und denke dir dein Teil dabei. Ja, du darfst ruhig lachen. Ja, wir haben das schon gelernt, auch doppelt so zu agieren. Ja, aber gut ist, wenn wir wieder zurückkommen zum Ursprung und sagen, was ist Gottes Absicht? Keine Willkür, sondern ein gelingendes Miteinander. Ja, und in unserer Gesellschaft, individualistisch, gibt es so viel Orientierungslosigkeit und auch beziehungsfeindliche Grundeinstellungen. Also wenn ich so denke an meine junge Zeit und da wäre jemand mit dem Fotoapparat rumgelaufen und hätte sich dauernd selbst geknipst. Heute sind Selfies völlig normal und die postet man sogar international. Jeder auf dieser Welt kann das sehen. Also es wäre jedenfalls, als ich jung war, sorry, hätten wir gedacht, was ist das denn für ein... Ja, erspart mir irgendwelche Worte. Aber wir können ein Stück sehen, wohin entwickelt sich Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass wir mal erkennen, wie war es denn mal? Und wie läuft denn dann miteinander? ich muss ja gar nicht wissen, was irgendjemand ist und wie viel Follower der hat. Also bei uns gab es noch dieses Ideal, dass man anderen hilft. Nicht, wer folgt mir? Also diese Denke, die ist heute völlig anders. Trotzdem macht es Sinn, mal zurückzudenken, und natürlich macht es auch Sinn, mal zu schauen, was hat die heutige Gesellschaft denn vielleicht auch ihr Gutes im Sinne von, ich muss mich auch nicht ständig unterm Teppich bewegen. Das zumindest können wir auch davon mitnehmen. Der Paulus schreibt uns hier im Text davor ganz deutlich unter Hinweis auf Gottes Geist, wenn der Geist Gottes uns regiert. Und in dieser Gesinnung sollen wir als Menschen in der Gemeinschaft miteinander leben. Einer achte den anderen höher als sich selbst und fügt sich in eine Ordnung ein. Und das ist richtig gut. Wir tun das ja nachher vielleicht, wenn wir Mittag essen, ja, da gibt es eine Reihe und man rempelt nicht rechts, links weg, nimmt sich alles, sondern wir, Ordnung macht Sinn. Wenn du also mal vorhast zu heiraten oder eine feste Beziehung einzugehen, wenn das bei beiden Partnern die Gesinnung ist, ja, ist doch klasse. Das ist doch klasse, oder? Und jetzt wird es spannend. Jetzt kommen, ja, schauen wir uns nochmal eben die Haltung an. Männer und Frauen denken da ein bisschen unterschiedlich. Männer wünschen sich von Frauen, dass sie wohlwollend sind. Wenn sie jetzt so auf dem Schiff unterwegs sind, ja, dann gibt es eine Anweisung, die ist jetzt nicht so gerade das Gelbe vom Ei, aber sei mal bitte wohlwollend, ja. Und Frauen wünschen sich von Männern mehr Empathie, also das berücksichtigt, welche Gefühlssituation gerade so beim Nächsten abgeht, ja. Okay. Da können wir von lernen. So, für die nächsten drei Verse. Ja, manche haben sofort aufgehört, in der Bibel zu lesen. Manche gehen deshalb nicht mehr zur Kirche. Und nochmal die Ermutigung, bleib noch ein paar Minuten. Ich lese mal weiter, aber es lohnt sich. Jetzt kommt Vers 22, 23 und 24. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern unterordnen in allem. Ja, das ist jetzt richtig steil, oder? Wir drehen einfach mal 2000 Jahre zurück. Wie geht man mit so einem Text um? Wir haben doch Gleichberechtigung. Wir sind bei Emanzipation und vielleicht schon darüber hinaus. Es ist ja der Trend für die Emanzipation des Mannes gekommen. Aber gut, das ist noch nicht ganz offiziell. Also, 2000 Jahre zurück. Für die Juden in der Zeit der Bibel war das völlig selbstverständlich, dass Frauen sich unterzuordnen hatten. Das war doch klar. Der männliche Jude hat morgens gebetet. O Gott, Schöpfer des Universums, König von allen, ich danke dir, dass du mich nicht zu einem Heiden, nicht zu einem Sklaven und nicht zu einer Frau gemacht hast. Man hat gedankt, dass man nicht ein minderwertiger Mensch war und auch keine Frau. Müssen wir uns mal vorstellen. Das war die Kultur vor 2000 Jahren im Judentum. Könnt ihr euch Frauen das vorstellen? Ganz, ganz fremd, oder? Ganz, ganz fremd. In dieser Zeit ist dieser Text geschrieben. Ja. Wenn Gottesdienst gefeiert wurde, mussten mindestens mehr als 10 erwachsene Männer da sein. Wie viele Frauen war völlig egal. Wer ist heute in Gottesdiensten? Viele Frauen, eher weniger Männer. Vor Gericht waren Frauen nicht zugelassen. Man traute einer Frau keine objektive Zeugenaussage zu. Die Frau war Minderwertigkeit. Ja. Und jetzt kommt Jesus und zum Kreis seiner Jünger gehörten Frauen. Das war damals ein Skandal. Als Jesus mit seiner Jüngertruppe auftrat und Frauen dabei war, hatte er nicht den Beifall der Männer. Und er bekam richtig Widerstand. Jesus brach damals mit den Gesetzen der Männerwelt. Wer war die erste Zeugin der Auferstehung? Eine Frau. Und Jesus sagt ihr, sagt den Männern Bescheid. Erstaunlich. Jesus hat die Frauen völlig aufgewertet. Und das Christentum hat auch das gesellschaftlich an vielen Stellen bis ins heutige Leben hinein bewirkt. Paulus schreibt im Galaterbrief, er war einer der Vorzeigejuden damals, in Christus gibt es keinen Unterschied, das Geschlecht spielt keine Rolle. Wenn wir also diesen Text, diese drei Verse nehmen, ist es wichtig, einfach ein Stück zu wissen, woher kommt es. Und jetzt kommt dieser Text. Paulus schreibt hier nicht gehorchen, sondern unterordnen. Das heißt, er schreibt den Ehefrauen, die Bedürfnisse des Mannes über die eigenen Bedürfnisse zu stellen. Um diese Bereitschaft geht es. Ja. In den Gemeinden damals war die Haltung von Jesus und auch der Text von Paulus schon ein richtiger Erdrutsch. Und wie ist es, wenn Menschen lange unterdrückt wurden und jetzt mehr Freiheit bekommen? Das Pendel geht oft in die andere Richtung. Und so startet der Paulus diesen Abschnitt zunächst mal mit den Frauen. Denn sie sind vom Evangelium her aus der Phase der Unterdrückung herausgeholt. Nochmal, Galater heißt es, da ist kein Unterschied, Mann oder Frau, Jude oder Grieche, Heide, Freier oder Sklave, in Christus gibt es keinen, der höherwertig oder niederwertig ist. Ja. Stellt euch vor, der Vers 21, da heißt es ja immer noch, ne? Wir sollen uns gegenseitig unterordnen, gilt also auch für die Männer. Stellt euch vor, in einer guten Partnerschaft achtet jeder darauf, dass die Bedürfnisse des anderen gedeckt werden. Ja. Ich habe das hier und da auch erlebt im Berufskontext, privat oder auch hier. Was wünschen sich die meisten Frauen? Eine 1:1 Abrechnung, Gleichberechtigung oder Liebe, die trägt? Was würdest du wählen? Wo Vertrauen ist, müssen wir da alles aufrechnen? Nee, brauchen wir nicht. Es reicht mir das Bewusstsein, ich bin hier in einem Miteinander, wo die Liebe herrscht und das trägt durch. Also, für die Frauen, gehen wir nochmal zurück, 2000 Jahre, ist jetzt Augenhöhe angesagt. Es gibt keinen Unterschied. Und da hilft uns auch noch folgender Text aus dem Verhalten von Jesus Christus. Der Unterschied im Umgang mit Unterordnung ist, wie erreicht man Unterordnung? Und das, was wir anfangs so ein bisschen besprochen haben, da haben wir alle gemerkt, Unterordnung wird erreicht durch Macht und Gewalt. Und das widerspricht nun völlig der Haltung von Christus. Das Johannesevangelium berichtet uns, dass Abendmahl eigentlich ohne Abendmahl, sondern mit einer Fußwaschung. Die Diskussion der Jünger war, wer ist der Größte, wer hat hier das Sagen, wer hat die Ahnung und wie ist die Hierarchie? Und dann kommt das Beispiel von Jesus und er sagt, das Maß des Dienens ist das Maß der Autorität. So löst Jesus ganz neu den Begriff oben, unten, Herrscher, Diener auf, nimmt sich die Schüssel Wasser und wäscht den Jüngern die Füße. Und das gibt er als Antwort auf die Diskussion, wer ist hier der Größte? Wenn wir solche Texte lesen, ist es wichtig, dass wir den Geist des Evangeliums spüren. Und wenn dann Christus sagt, füg dich doch in die Ordnung, die Gott beabsichtigt hat, dann erkennen wir, all unser Denken ist weit weg von der Idee Gottes. Und wir merken, ach, dieses Dienen wie Christus, ja, das ist doch eine Option. Also wo ein Christus mir die Füße wäscht und ich mich dann in seine Ordnung einfüge, ja, das geht. Das geht auch ohne Gewalt. Also wie hat Jesus Unterordnung erreicht? Wir finden das in einem tieferen Text, den ich jetzt hier nicht mit dabei habe, um das nicht zu viel werden zu lassen, aber da heißt es, durch das Wasserbad im Wort. Überzeugungskraft der Worte, die in Liebe schwimmen. Das ist das Wasserbad im Wort. Das bedeutet, wenn wir hier lesen, Ehefrauen, ordnet euch den Männern unter, dann heißt es im Umkehrschluss, liebe Männer, die Unterordnung funktioniert durch die Kraft deiner Worte, die in Liebe schwimmen. Eine Kommunikation der Aufrichtigkeit im Miteinander mit deiner Ehefrau. Und so wie Jesus mit der Gemeinde umgeht, so sollen wir den Text deuten. Und wie geht er mit der Gemeinde um? Das finden wir in Vers 32. Da sagt er, wie dieser Text zu deuten ist. Ich deute es als Bild auf die Einheit von Christus und der Gemeinde. Und nehmen wir den Vers 25, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Nun, einem solchen Herrn kann man sich unterordnen, der sich aufopfert, nicht so tut, sondern der es tut. Aber wenn wir den Text weiterschauen, dann kommen dann 7 Verse für die Männer. Habt ihr es gemerkt? Wie viel für die Frauen? 3. 7 für die Männer kommen dann. Nun ja, für die Männer war die Botschaft der Liebe auch revolutionär. Sie hatten ihre Frauen ja wie Angestellte oder auch Sklavinnen behandelt. Die Frauen lieben, wird hier gesagt, nicht so wie das Pferd oder deine Schafherde oder dein Haus, sondern wie Christus die Gemeinde. Das ist revolutionär. Er hat sich erniedrigt und ist Knecht geworden aus Liebe und war bereit, für die Gemeinde zu sterben. Unser Leben war Christus wichtiger als seins. Ja, so ist Beziehung möglich. Das ist das, was Paulus den Männern schreibt. Also krass, Liebe bis zum Tod. Das war damals nicht selbstverständlich, bis der Tod euch scheidet. Ehen wurden nicht selten von den Männern verhandelt und waren oft eine Zweckgemeinschaft. Die bedingungslose Liebe stellt die Bedürfnisse des Partners über den anderen. Das ist mir wichtiger als das Durchsetzen meiner Interessen. Was dich bewegt, bewegt auch mich. Und die göttliche Absicht ist also eine wunderbare Verzahnung in den unterschiedlichen Aspekten Mann und Frau. Ja, genial. Aber wir merken das, lebbar ist es nur, wenn unser Inneres mit Christus verbunden ist. Ansonsten hast du sofort die Abrechnung. Ich habe heute aufgeräumt, was machst du? Ja, ich habe gekocht. Okay, wer saugt Staub? Wer bringt den Müll? Ja, und dann verhandeln wir. Wenn beiderseitig die Liebe regiert, entsteht ein anderer Abrechnungsmodus. Kann ich noch was tun? Ja, wir dürfen üben. Noch ein ganz entscheidender Punkt, den viele beim Lesen der Bibel irritiert. Der Mann ist das Haupt der Frau. Und das ist wichtig, dass wir das einmal uns anschauen. Was heißt denn Haupt? Und der griechische Begriff hier, der uns hilft, das zu verstehen, Luther hat es mit Haupt übersetzt und auch die gängigen Übersetzungen sagen das ja, das ist das Wort Kephale und das bedeutet nicht Herrschaft, sondern es bedeutet Ursprung. Es hat im Griechischen eine andere, nochmal eine andere Bedeutung, Ursprung oder Quelle. Was war damit gemeint? Mit Ursprung und Quelle meinte man etwas, was dem Körper in nährender, stellvertretender Weise dient. Kephale soll dafür sorgen, das Haupt soll dafür sorgen, dass es dem Körper gut geht. Wenn wir heute den Begriff Haupt hören, dann haben wir eher gleich, wer ist hier der Boss? Und das führt in unserer Auffassung von der westlichen Hierarchie. Das ist damals nicht so gemeint gewesen. Wir wissen heute, dass das Gehirn den Körper steuert. Für die Griechen war der Kopf, das Haupt, der Sitz der Gedanken, aber auch der Beginn der Körperflüssigkeiten. Und vielleicht hattest du schon mal einen Schnupfen, so Nebenhöhlen, dann denkst du auch, was kommt da alles raus? So kann man die Griechen auch verstehen. Das ist schon eine Menge, was da manchmal so rauskommt. Der Ort, wo die Lebensflüssigkeiten entstehen. Wenn die Bibel Autorität oder Herrschaft sagt, dann verwendet sie Archon, nicht Kephale. Hier ist Kephale, dieses Nährende, woher kommt's? Also, wenn hier gesagt wird, die Männer sind das Haupt der Frau, dann hat das natürlich einen Hinweis auf, mit dem Mann fing es irgendwie an, aber in dem Verhalten bedeutet es, der Mann kümmert sich darum, dass es dem Körper gut geht. Das heißt, alle, die mit auf seinem Boot sind, das ist die gemeinte Haltung. Ja. Also, wenn Christus das Haupt der Gemeinde ist, dann soll ich bei ihm abgucken, wie man sich verhält. Und da kriegen wir als Männer, ich zumindest, durchaus Schluckbeschwerden. In Wort und Tat dienend nähren. Und das ist damit gemeint. Ja, wie willst du leben? Das ist ja immer die entscheidende Frage. Wir können ja Texte viele lesen, Aber die Frage ist, wie wollen wir leben? Suchst du einen Mitbewohner, einen Wunscherfüller, eine Arbeitsgemeinschaft? Paulus sagt, wenn die Liebe die Atmosphäre bestimmen soll, dann ist es gut, diesen Text einmal auf sich wirken zu lassen. Wie ist das, wenn man frisch verliebt ist? Jeder sucht das, was dem anderen gut tut. Und ganz oft, schlagartig mit der Hochzeit, kann sich das ändern. Nicht, Schatzi? Ja, wir reden hier nicht von Fremden. Immer live. Da habe ich mich ganz bestimmt nicht mit Ruhm bekleckert. Und durchaus auch mit einem falschen Bibelverständnis. Aber sorry, ich bin ja immer für das verantwortlich, was ich glaube. Und an der Stelle habe ich Dinge wirklich falsch geglaubt und gelebt. Aber das geht ja auch nicht nur um den Start, sondern wie geht es denn später? Wie geht Liebe, wenn die Hormone weniger werden, die Verliebtheit, irgendetwas weit in der Vergangenheit war? In Vers 33 fasst der Paulus diesen Abschnitt, alles, was ich eben ausgeführt habe, komprimiert zusammen. Jeder Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst. Oh. Und die Frau soll den Mann achten und respektieren. Schaust du in die aktuelle Eheberatungs-, Paarberatungsliteratur, zitiere John Gray, einer der aktuellen Paarberater, auch international, dann sagt er, Frauen suchen Liebe und Nähe. Habt ihr noch den Text in Erinnerung? Jeder soll seine Frau lieben wie sich selbst. Ah, Frauen suchen Liebe und Nähe, sagt er auch. Und was suchen Männer? Respekt und Anerkennung. Das deckt sich absolut eins zu eins mit dem, was John Gray dort in seinen Büchern über Partnerschaft schreibt. Wenn du, stell dir vor, als Frau, du bist jetzt vor die Wahl gestellt. Willst du geliebt oder respektiert werden? Die meisten Frauen würden wahrscheinlich Liebe wählen. Und was passiert, wenn wir jetzt Männern die gleiche Frage stellen? Wie wird die Antwort dann sein? Also Männer sagen dann, na, das kann man nicht trennen. Liebe und Respekt ist das, das kann man nicht trennen. Okay, gut, wir müssen eine neue Frage stellen. Lieber Mann, wähle. Willst du den Rest deines Lebens ungeliebt und alleine sein oder verheiratet mit einer Frau, die dich nicht respektiert und als einen Versager ansieht? Wie würdest du entscheiden? Da bin ich allein, oder? Also natürlich gehören Liebe und Respekt zusammen, das ist auch klar. Aber manchmal braucht es Kommunikation, herauszufinden, wann fühlt sich jemand geliebt, wann fühlt er sich respektiert. Jetzt für heute noch die letzte Frage. Erinnere dich mal an die Ehe deiner Eltern. Wie war das so mit denen? Wie war das Verhältnis zwischen deinem Vater, deiner Mutter? Ja, wir denken oft an Dinge, die nicht so glücklich waren, aber vielleicht denkst du auch mal an das. Was ist den beiden denn gut gelungen? Ich sehe in manchen Gesichtern, dass sie erstmal nachdenken müssen. Aber manches wird ihnen auch irgendwie gelungen sein. Ja, es war eine andere Zeit. Es galten auch andere gesellschaftliche Dinge als die, die heute sind. Aber eins haben sich viele gesagt, also so eine Beziehung wie meine Eltern möchte ich nicht haben. Ne? Aber nur zu wissen, was man nicht will, reicht nicht, um umzusetzen, was man will. Da braucht es eben mehr. Wir brauchen einen Maßstab, an dem wir uns orientieren können. Und das ist wichtig. Ja, Liebe, die trägt bis zum Ende. Wir brauchen einen Alltag, der trägt. Und gut ist, wenn meine Partnerin weiß, ich mag jede Falte an ihr. Und wenn ich weiß, sie geht mit mir durch dick und doof. Ja. Ja, ist doch so. Mein Stolz und Selbstbezogenheit, ja, das muss ich mit Gott klären. Und das ist ein Weg, wenn das jeder tut, so können wir miteinander durchs Leben. Ja. Und dann werden wir nicht nur alt, sondern reif und liebenswert. Unser Hochzeitsspruch ist: Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Matthäus 6, Vers 33. Ja. Und da brauchen wir das Erbarmen Gottes, dass er uns hilft in der Umsetzung im Miteinander. Aber so wie wir als Mann und Frau jetzt in der letzten Vertiefung eben miteinander umgehen, das können wir auch auf Beziehungen allgemein übertragen. Christusähnliche Menschen sind doch wohltuend für jede Gemeinde, für jede Firma, in jeder Familie. Menschen, die ihren Egoismus überwunden haben, die sich vom guten Geist Gottes leiten lassen, die sie selbst sind. Ach, das ist wohltuend für jede menschliche Gemeinschaft. Und das ist die Absicht von Paulus hier mit diesem Text. Und es beginnt ja in Kapitel 5, Vers 1, als dieses Leben im Geist, das heißt in der Gesinnung, in der göttlichen Gesinnung. Und das möchte der Paulus den Christen damals in Ephesus ans Herz legen, wie sie miteinander umgehen in ihren Beziehungen und auch natürlich uns. Vielleicht sagst du, mein Partner macht nicht mit. Ja, dann ist der nächste Schritt, dass du es für dich alleine beginnst, ein Mensch nach Gottes Absicht zu werden. Jemand, der seinen Egoismus gesund bewältigt, den anderen höher achtet, als sich selbst, ohne unterm Teppich zu kriechen, sondern gesund. Das wird auf jeden Fall positive Wirkung haben, auch wenn man nicht jede Beziehung retten kann. Auch das ist selbstverständlich wahr. Aber wenn du heute Abend mit deinem Partner zusammensitzt, frag doch mal, was kann ich tun, damit dein Tag besser wird? Was kann ich tun, dass du dich geliebt oder respektiert fühlst? Vielleicht machst du das mal eine Woche lang dann in der Umsetzung und dann checkst du mal, ist die Beziehung besser oder schlechter? Wenn sie besser ist, mach noch eine Woche. Manchmal wissen wir ja gar nicht mehr, was den anderen belastet oder verletzt. Und habt ihr noch in Erinnerung den Text Wasserbad im Wort? Wenn Kommunikation in Liebe schwimmt, ja, dann kommt das auch dieses Bild vom Schiff, dann funktioniert das miteinander, dann kommen wir ans Ziel und dann kann auch unsere Beziehung eine positive Auswirkung auf Kinder und Enkelkinder haben. Familie ist so ein wichtiger Baustein unserer Gesellschaft. Aber wir erleben in unserer Zeit, dass Liebe bis zum Ende gar keinen Wert mehr hat. Also ich wüsste nicht, dass ich im Fernsehen so standardmäßig was von guten Ehen sehe. In der Regel schaut man doch anderes. Und es wird auch als, ja, so ist es eben. Aber wie wäre es, wenn es mal gute Beispiele gäbe und nicht nur eins, sondern mehr? Lebensabschnittspartner hat man. Ja, wir suchen manchmal jemanden, der mir gerade gut tut. Aber es hat einen Wert, eine lebenslange Beziehung, die durchhält. Gottes Plan ist nicht ein netter Text, nicht umsetzbar, sondern ein Fundament, wo wir, wenn es gelingt, unser Herz mit Christus zu verbinden, zu einer ganz anderen Form des Zusammenlebens kommen, miteinander in der Ehe, aber auch miteinander in der Gesellschaft. Amen.